Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Andreas Hetzel mit dem Titel »Die Politik der Rhetorik zum Verhältnis von klassischer Rhetorik und postmarxistischen politischen Theorien«. Dieser Vortrag wurde im Rahmen der von Matthias Flatscher und Gerald Posselt veranstalteten Reihe »Transformation des Politischen« im April 2012 am Institut für Philosophie der Universität Wien gehalten. Andreas Hetzel ist Privatdozent für Philosophie an der TU Darmstadt sowie war und ist Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten. Er war 2011 Research Fellow am Forschungsinstitut für Philosophie Hannover und 2011-2012 Gastprofessor am Institut für Philosophie der Universität Wien. Von seinen zahlreichen Publikationen seien nur einige genannt. Die Wirksamkeit der Rede zur Aktualität klassischer Rhetorik für die moderne Sprachphilosophie, Transkript Verlag 2010, Zwischen Poesis und Praxis, Elemente einer kritischen Theorie der Kultur, Königshausen und Neumann, 2001. Herausgegeben hat er auch zahlreiche Sammelbände, auch hier seien einige erwähnt, zum einen der Band Negativität und Unbestimmtheit bei Transkript 2009. Zusammen mit Jens Kertsch und Marc Rölli hat er den Band herausgegeben Pragmatismus, Philosophie der Zukunft bei Fellbrück 2008. Gemeinsam mit Reinhard Heil die unendliche Aufgabe, Perspektiven und Grenzen der Demokratietheorie, Transkript 2006. Den Band Die Rückkehr des Politischen, Demokratietheorien heute bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft 2004, den er zusammen mit Oliver Flügel und Reinhard Heil herausgegeben hat. Und die neuesten Sammelbände sind erschienen beim Nomos Verlag im Jahre 2011. Zum einen der Band Alterität und Anerkennung, gemeinsam herausgegeben mit Dirk Quadflieg und Heidi Salaveria und Die unbedingte Demokratie, herausgegeben zusammen mit Reinhard Heil und Dirk Hommig. Hören Sie nun den Vortrag von Andreas Hetzel.
Ich beginne damit, also ein bisschen Ihnen ein paar Informationen über den Hintergrund dieser Fragestellung zu geben. Also Informationen über mein Interesse an Sprachphilosophie. Also ich werde die klassische rhetorische Sprachauffassung Ihnen kurz vorstellen und Sie mit der nach Wittgensteinschen Sprachpragmatik kontrastieren, wirklich nur einigen Stichpunkten. Ich werde dann auf die politische Relevanz der klassischen Rhetorik eingehen, indem ich sie zunächst in der klassischen athenischen Polis kontextualisiere, zeige, wie sie auf eine bestimmte demokratische Situation Antworten sucht und wie sie damit, könnte sagen, in einen Disput oder einen Konflikt mit der Philosophie gerät. Und sich als eine Art, man könnte sagen, Alternative zur Philosophie etabliert, als Bildungsprogramm und als Theorie des Politischen und der Sprache. Dann springe ich in gewisser Weise in die Gegenwart, werde Ihnen kurz zu zeigen versuchen, was ich unter Postmarxismus verstehe, also welche Ansätze damit gemeint sind, was, würde ich sagen, kleinster gemeinsamer Nenner von Theorien ist, die sich selbst als postmarxistisch bezeichnen oder die von anderen so bezeichnet werden. Ich werde dann, das ist mehr oder weniger der Hauptteil, verschiedene Ebenen der Begegnung oder der Korrespondenz zwischen rhetorischem und postmarxistischem Denken benennen und abschreiten, um abschließend dann also aus dieser Begegnung heraus so etwas wie Elemente einer politischen Pragmatik oder einer politisch gewendeten Pragmatik zu entwickeln. Also der Versuch, Sprachpragmatik nicht mehr so sehr als ein Projekt der theoretischen Beschreibung dessen, wie Sprechhandlungen funktionieren, zu begreifen, sondern als eine Art Untersuchung von politischen Implikationen, von Redeverhältnissen, von Sprecherpositionen und so weiter. Die Rhetorik hat, wie Sie alle wissen, in der Philosophie eigentlich einen eher schlechten Ruf. Man könnte sagen, dass sich die Philosophie nach Platon regelrecht in einer Abgrenzungsbewegung zur Rhetorik zu etablieren versucht, das Substantiv Rhetorik taucht zum ersten Mal bei Platon auf, im Gorgias, in einer abwertenden Zusammenstellung als Techne Rhetorikae, also als bloße Kunstfertigkeit des guten Sprechens. Techne galt Platon als gegenüber der Episteme untergeordneter Begriff. Die Episteme ist eben ein auf Wahrheit angelegtes Wissen, das den Rhetorikern damit von vornherein abgesprochen wird, wenn man sie als Techniker bezeichnet. Rhetorik kann man ganz allgemein als Kunst des überzeugenden und wirksamen Redens interpretieren, und diese zunächst pejorativ gemeinte Zuschreibung von Platon wurde dann gewisserweise auch schon für das, was ich später über den Gebrauch von Sprache sagen will, interessant ist, also von den Rhetorikern in einer unerwarteten Weise angeeignet und eben zum Ausdruck eines bestimmten Selbstverständnisses umdefiniert. Pragmatik, auch ein Begriff, den Sie kennen aus der Linguistik und Sprachphilosophie, ist also der Teil, die Teildisziplin der Sprachkunde im weitesten Sinne, die sich eben mit sprachlichem Handeln beschäftigt, also damit, wie wir, indem wir sprechen, immer auch bestimmte Handlungen vollziehen, wie Rosbin das beispielsweise in den 50er Jahren sagte. Ich werde jetzt ganz kurz etwas zur Pragmatik nach Wittgenstein und nach Rosbin sagen, nämlich dazu, wie dort sprachliche Äußerungen allgemein beschrieben werden. Man könnte, wie ich schon gesagt habe, Pragmatik als das Projekt verstehen, unser sprachliches Handeln klassifizieren und verstehen zu wollen. Also die Frage ist eben, wie ist es möglich, dass wir mit unseren sprachlichen Äußerungen, indem wir etwas sprechen, auch sozial interagieren. Und es haben sich eine ganze Reihe von Richtungen innerhalb der Pragmatik etabliert, die allesamt versuchen, das Äußerungsereignis oder Sprechereignis auf bestimmte Ursachen zurückzuführen. Also solche Ursachen sind dann beispielsweise mentale Intentionen, die angeblich in Sprechakten transportiert werden. Es sind sogenannte konstitutive Regeln, also bestimmte tiefen grammatische Strukturen, die also festlegen, welche illokutionäre Rolle eine bestimmte Äußerung bekommt. Es können soziale Institutionen sein, in bestimmten Varianten der Sprechakt-Theorie, die also sagen würden, in den illokutionären Rollen mit den Handlungsfarben, die unsere Sprechakte haben, wirken sich bestimmte institutionelle Ensembles aus. Es gibt eine Variante der Pragmatik, die das Funktionieren von Sprechakten geltungstheoretisch zu rekonstruieren sucht. Da würde man eben sagen, Sprechakte sind nichts anderes als Geltungsangebote, also sozusagen Geltungsansprüche oder Vernunftansprüche, die sich in diesen Akten manifestieren und so weiter. Ich könnte das einfach so zusammenfassen, dass man eben sagt, die Sprachpragmatik versucht so etwas wie die Bedingungen der Möglichkeit sprachlichen Handelns zu klären. Und diese Bedingungen der Möglichkeit haben dann ganz oft eine Art vorsprachlichen Charakter. Also es sind mentale Intentionen, soziale Institutionen, Regeln und so weiter, die als Ursachen sprachlichen Handelns angeführt werden. Ich selbst habe in meinen Arbeiten zum Verhältnis von Rhetorik und Pragmatik zu zeigen versucht, dass diese neuere Nachrichtensteinische Pragmatik teilweise mit reduktionistischen Konsequenzen einhergeht. Insofern als mentale Intentionen, diskursive Regeln, soziale Institutionen und so weiter als vorsprachliche Bedingungen der Möglichkeit des Sprechens angesehen und dem Vollzug des hier konkreten Sprechens vorgeordnet werden. Und das führt dann wiederum dazu, dass die Performance des Sprechens, also das Äußern in konkreten Situationen, erklärt wird als eine bloße Realisierung dieser vorsprachlichen Möglichkeitsbedingungen und dass die Performance in gewisser Weise abgewertet wird gegenüber der Kompetenz, also den generierenden Strukturen im Hintergrund. Die Rhetorik hat demgegenüber, wie ich denke, eine viel stärker vollzugsorientierte Sicht der Sprache. Dort wird also nicht unbedingt gefragt, wie ist Sprache möglich, welche Strukturen müssen vorhanden sein, damit Sprecher kompetente Äußerungen vollziehen können, sondern die Frage lautet eher, wie wirkt Sprache? Also wie können wir Sprache, oder man muss eigentlich genauer von Rede sprechen, weil die antiken Autoren keinen Begriff hatten, der unserer neuzeitlichen Sprache entspricht, also wie wirkt Rede, und Rede wurde eben nicht so sehr als wie schon gesagt, Kompetenz begriffen oder als Horizont eines bestimmten lexikalischen, syntaktischen und so weiter Wissens, sondern als ja, ein Wirksamkeitsgefüge. Also Rede war für die Rhetoriker immer schon an jemanden adressiert, also bevor sie die Äußerung sich auf etwas in der Welt bezieht, richtet sie sich an jemanden, sie spricht jemanden an oder wird vielleicht sogar von jemandem provoziert. Das Reden ist eben wirksam, das heißt vor allem, dass es eben Situationen und Einstellungen verändern kann. Es ist figurativ, das bedeutet, dass es in gewisser Weise beweglich ist, dass wir nicht davon ausgehen können, dass bestimmte Bedeutungen eigentliche Bedeutungen sind, sondern die Bedeutung ergibt sich immer aus einem bestimmten Kontext oder aus einer bestimmten Rolle in einer Situation. Und auch wenn das vielleicht ein Anachronismus ist, weil es eben ein Begriff unserer Zeit ist, man könnte sagen, das rhetorische Denken war ein Denken der Performativität, insofern als der Vollzug der Äußerung sich für die Rhetoriker nie vollständig auf vorsprachliche Gründe reduzieren ließ. Dass Sprache wirksam ist, hat in der klassischen Antike eine ganz lange Tradition. Also schon in der Ilias findet man diese Zusammenstellung Legein kai pratein, also Sprechen und Handeln. Also der Lehrer des Achill wendet sich an seinen Schüler und sagt, dass er vom Vater des Achill eben beauftragt wurde, ihn beides zu lehren, beredt in Worten zu sein und rüstig in Taten. Und dieses und, also in Worten und Taten, wurde eigentlich schon in dieser vorklassischen Zeit als eine Art Identitätsverhältnis interpretiert in der Rhetorik. Das wird dann explizit in der Sophistik gesagt, dass Sprechen immer ein Handeln ist, dass wir mit Rede etwas bewirken. Bei Platon im Theaetet wird Gorgias zitiert mit der Äußerung, der Arzt bewirkt Veränderungen durch Arzneien, der Sophist dagegen durch Reden. Also Reden, Logoi, sind hier, könnte sagen, wirksame Kräfte. Bei Gorgias selbst heißt es dann in einer berühmten Stelle aus der Helena-Rede, die Rede ist ein großer Bewirker, mit dem kleinsten, unscheinbarsten Körper, also mit dem bloßen Laut, vollbringt sie göttlichste Taten, vermag sie doch Schrecken zu stillen, Schmerz zu beheben, Freude einzugeben und Rührung zu nähren. Also sie sehen, dass all diese könnte sagen, Assoziationen, die sich hier an Reden anlagern, alle auf Veränderungen von emotionalen oder sozialen Situationen zielen. Und Rede wurde in der Rhetorik vor allem als eine solche Instanz interpretiert. Eine Formulierung, die schon fast so wie Jean Austin klingt, findet sich in einer Rede des Perikles, die von Thukydides überliefert ist. Dort sagt Perikles, wenn wir, gemeint sind immer die Athener, unsere Rede etwas länger ausdehnen, so ist dies kein Verstoß gegen unsere Gewohnheit. Es ist bei uns zu lange üblich, der langen Rede entraten, wo ein Wort genug. Doch pflegen wir, wenn die Stunde es gebietet, in längeren Ausführungen etwas Förderliches darzulegen. Jetzt kommt die entscheidende Passage. Das heißt, durch Worte zu tun, was Not ist. Also durch Worte zu tun, was in einer Situation notwendig ist, nimmt fast wörtlich das vorweg, was dann Austin als performative Äußerung definiert, nämlich im Sprechen eine bestimmte Handlung vollziehen. Also indem ich beispielsweise einen Befehl äußere, diesen Befehl auch als Handlung zu vollziehen. Meine Intuition ist nun, dass die wirklich sehr grobschlächtig angedeutete Differenz zwischen einem rhetorischen und pragmatischen Sprachverständnis auch eine ganze Reihe von politischen Konsequenzen hat. Die Frage danach, welche Äußerung legitimerweise als eine sprachliche Äußerung gelten kann, wer oder was als Objekt einer Aussage gelten und was eine Aussage akzeptabel machen kann, verweist uns auf das Feld der Politik oder einer politischen Pragmatik. Das ist eine Frage der Macht, der Definitionsmacht, auch ganz simpel natürlich schon der Redefreiheit, wer darf wann, was, wo, unter welchen Bedingungen sagen. Und genau diese Frage würde ich eben als Frage einer politischen Pragmatik begreifen. Und eine politische Pragmatik interessiert sich für Sprache eben nicht so sehr als Instrument der Repräsentation von Tatsachen oder der Repräsentation von Welt, sondern eher für Sprache als Szene von Freiheit oder als Szene von Konflikten und demokratischen Auseinandersetzungen. Und in gewisser Weise komme ich am Ende meines Vortrags genau auf diesen Punkt dann nochmal zurück. Wenn man es nochmal zusammenfassen will, also dieses sehr grobschlächtige und in vielen Punkten sicher auch übervereinfachende und ungerechte Bild. Also was zeigt die Pragmatik? Die Pragmatik zeigt zumindest in vielen ihrer Varianten, dass Äußerungen bestimmte Regeln einer Sprache realisieren und reproduzieren, dass sie Ausdruck eines diskursiven oder institutionellen Gefüges sind. Wenn man einen Begriff von Searle aufnehmen wollte, könnte man sagen, die Äußerung wird von einer konstitutiven Regel regiert, definiert und in gewisser Weise sogar hervorgebracht. Die Rhetorik betont demgegenüber, dass Äußerungen immer auch über die Kraft verfügen, diskursive Ordnungen, also man könnte sagen Regimes, die eben bestimmen, wer wann was wie sagen darf, transformieren können. Wenn man das mit einem pointierten Ausspruch von Gadamer fassen wollte, könnte man sagen, wir sagen erst dann etwas, wenn wir eine Regel überschreiten. Also das richtet sich so ein bisschen gegen so eine Variante der Pragmatik, die Sprechen ganz auf Regelbefolgen reduzieren möchte. Und Gadamer steht mit dieser These also eher in einer rhetorischen Tradition. Also schon die antiken Rhetoriker haben trotz ihrer unendlichen Systematisierungsbemühungen immer wieder gesagt, dass im Vollzug der Rede, in der konkreten Redesituation im Grunde kein Gesetz mehr gilt, keine Regel mehr greift. Also Quintilian drückt das ganz explizit dadurch aus, dass er sagt, nec lex est locendi. Also es gibt kein Gesetz des Redens, allenfalls in einer heuristischen oder rekonstruktiven Hinsicht, aber unser Reden wird nicht wirklich von Gesetzen oder eben Regeln regiert. Rhetorik hat, wie ich zu Beginn sagte, in der Philosophie einen sehr schlechten Ruf. Und dieser schlechte Ruf hat nicht zuletzt damit zu tun, dass man ihr immer wieder nachsagt, sie wäre eine bloße Kunst der Manipulation, der Instrumentalisierung von Menschen. Gerade im deutschen Sprachraum sind diese Vorwürfe ja nicht unbegründet. Wenn wir an die Zeit des Totalitarismus zurückdenken, können wir natürlich sehen, dass Rhetorik immer auch missbraucht werden kann und missbraucht wurde. Insofern könnte es natürlich provokant klingen, hier von einem, könnte sagen, demokratischen Potenzial der Rhetorik zu sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen kurz zeigen, dass die Entstehung der Rhetorik aber gleichwohl ganz eng mit der Entstehung von demokratischen Strukturen in Athen zusammenhängt. Also die beiden Blütezeiten der antiken Rhetorik, also in zur Zeit der klassisch-athenischen Polis und dann später in der Römischen Republik, waren beides Zeiten relativer, könnte sagen, Demokratisierungsfortschritte. Was natürlich nicht heißt, dass es dort nicht auch sehr undemokratische Strukturen gab, aber zumindest ist es erstmal zeitlich gesehen frappant, wie beides zusammen auftritt. Athen war vor der Zeit Solons eine Palastökonomie, also ein wie jeder andere archaische Polis von einem Fürstenpalast aus regierte Gemeinschaft. Zur Zeit Solons kam es, wie Sie sicher auch alle wissen, zum ersten Mal zu einer Krise dieser Palastökonomie, dadurch, dass immer größere Teile der Landbevölkerung verarmten, dass ein Bürgerkrieg drohte, und Solon hat diesen Bürgerkrieg eben dadurch abgewehrt, dass er die Partizipationsmöglichkeiten drastisch erhöht hat und einen großen Teil der Bevölkerung eben mit in die politische Gestaltung der Gemeinschaft einbezogen hat. Es kam dann immer wieder zu, ich würde sagen, Rückfällen in die Tyrannis, und erst um 508 ist es dann Kleisthenes gelungen, die eigentliche klassisch-athenische Demokratie zu begründen, die also auf zwei, würde sagen, ideellen Pfeilern ruhte, nämlich auf der Isonomia, der Gleichheit vor dem Gesetz, und der Isologia oder eben auch Paresia, der Redefreiheit. Das war eben ganz entscheidend. Demokratie hieß in gewisser Weise, dass alle gleich behandelt werden und dass jeder, zumindest die als politisch vollwertige Bürger galten, eben ihre Stimme erheben konnten und auch über alles sprechen konnten. Diese Demokratie, die eben ganz eng an der Freiheit, das Wort zu ergreifen, hing, verband sich dann ganz eng mit einer allgemeinen Kultur des Gutsprechens. Also Eulegein heißt einfach Gutsprechen im weitesten Sinne. Bevor Platon die Rhetorik eben als Rhetorik, als Technik Rhetorik bezeichnet hat, hatten sich die frühen Sophisten selbst als Lehrer einer Episteme tu Eulegein, also einer Kunstlehre des Gutsprechens, definiert. Und dieses Gutsprechen hatte eben seinen Ort einerseits natürlich in der Volksversammlung, also in der öffentlichen gemeinsamen Aushandlung der Anliegen des Gemeinwesens, im Rechtswesen. Also Athen war zu dieser Zeit eine notorisch prozesssüchtige Kultur, also alle haben ständig gegen alle anderen geklagt und es gab ein ungeheuer hohes Maß an Partizipation an diesem Gerichtswesen. Darüber hinaus hatten wir noch eine dritte Säule, nämlich den religiösen Bereich, die kultischen Feste. Also auch dort war eine spezifische Redekultur verankert, also vor allem die Euphemia, also dass das, ich würde sagen, Sprechen, dass das eben dazu führt, dass der Kultus wirklich gelingt. Jetzt auf die Institutionen nicht näher ein, das würde uns zu weit führen. Was mir jetzt noch entscheidend ist, ist einerseits, dass diese athenische Demokratie eben nicht nur ein institutionelles Ensemble war, sondern auch für ein bestimmtes Selbstbewusstsein stand, also für eine Art selbstbewusste Kultur. Demosthenes schreibt beispielsweise in seiner dritten Rede gegen Philipp, die athenischen Bürger sind niemandes Knechte, also die athenischen Bürger sind frei. Und weiter wird das dann bei Thukydides erläutert, wir, gemeint sind die Athener, haben eine Staatsverfassung, die sich nicht nach den Gesetzen anderer richtet. Wir sind eher das Vorbild für andere, als dass wir andere nachahmen. Diese unsere Verfassung nennt man Demokratie, weil sie nicht auf einigen wenigen, sondern auf der Mehrheit der Bürger beruht. Vor dem Gesetz sind alle Bürger bei persönlichen Streitigkeiten gleichgestellt. Denn nicht schaden nach unserer Meinung Worte den Taten, sondern vielmehr sich nicht durch das Wort vorher belehren zu lassen, ehe man an die nötige Tat herangeht. Also wir haben im Grunde schon beide Säulen, einerseits die Isonomia, die Gleichheit vor dem Gesetz, und andererseits das Wort, das eben die Tat anbahnt, flankiert, zur Tat motiviert und so weiter. Die Redefreiheit geht so weit, dass es in Athen möglich ist, auch für die Interessen der Feinde zu sprechen. Demosthenes hebt das ganz deutlich hervor. Allein in Athen ist das möglich, ohne Strafverfolgung für die Interessen der Feinde zu sprechen. Also das wird als Errungenschaft begriffen, dieser Demokratie. Also man darf dort die Position der Perser, Mazedonier öffentlich ergreifen, sich dahin stellen und ohne Angst zu haben, dafür verfolgt zu werden, deren Partei ergreifen. Weiterhin heißt es, keinem soll es benommen sein, vor dem Volk aufzutreten und das Wort zu erhalten. Also entscheidend ist mir dabei vor allem eben diese Verbindung von Demokratie und Redefreiheit und dass das Ganze eben nicht nur eine Institution ist, sondern eine Art Ethos verkörpert, also eine Haltung, auf die die meisten Athener stolz waren. Bei Isokrates wird das dann regelrecht zu einer Art Lob der Rede, zu einer fast Vergöttlichung der Rede. Also in seiner Nikokles-Rede heißt es, weil wir von Natur aus die Gabe besitzen, einander überreden, griechisch steht da Parteien, und uns unsere jeweiligen Wünsche mitteilen zu können, haben wir uns nicht nur davon entfernt, ein Leben wie Tiere zu führen, sondern wir haben uns zusammengetan, Poleis gegründet, uns Gesetze gegeben, die Künste erfunden. Ja, bei fast allen unseren Erfindungen und Einrichtungen hat uns unsere Fähigkeit zu sprechen geholfen. Wenn ich also kurz die Macht der Rede zusammenfassen soll, so werden wir feststellen, dass keine vernünftige Handlung ohne Zuhilfenahme der Rede geschieht, sondern dass die Rede bei allem Tun und Denken die Führung hat und dass die Vernünftigsten unter den Menschen am meisten Gebrauch von ihr machen. Deswegen sind Leute, die es wagen, über Rhetorik und Philosophielehrer herzuziehen, ebenso zu hassen wie Frevler an den Einrichtungen für die Götter. Also hier ist die Rede fast etwas Göttliches geworden. Interessant ist dabei auch zur Kleinigkeit, dass das Rhetorik und Philosophie hier identifiziert wird. Also Isokrates, teilweise auch Aristoteles und später Cicero sehen eben im Gegensatz zu Platon keine notwendige Spannung zwischen diesen Disziplinen, sondern können sich durchaus eine Art Ergänzungsverhältnis vorstellen. Also, um das zusammenzufassen, Rhetorik, die klassische Rhetorik in Athen ist genauso demokratieaffin, wie Demokratie umgekehrt rhetorikaffin ist. Also Demokratie verweist immer auf das öffentliche Aushandeln von strittigen Fragen im Modus von Rede und Gegenrede. Rede, beziehungsweise Reden, man muss das im Plural nennen, ist eine Art Medium der Selbstinstituierung der Polis. Also die Polis ist eigentlich weder ein architektonisches noch ein geografisches Gebilde, sondern vor allem dieses Miteinander, wie Aachen das dann später nennt, Bezugsgewebe von Handlungen und Reden. Diese Rede lässt sich allerdings, obwohl sie eben auch immer darin besteht, verschiedene strittige Situationen einer Lösung zuzuführen und eine Art Konsens zu finden, nicht nur auf Deliberation, also auf Beratschlagen reduzieren, mindestens genauso wichtig wie die sachliche Auseinandersetzung. Also der Logos sind auch zwei andere Dinge, nämlich einerseits, ich würde sagen, das Evozieren von Affekten, also das Motivieren von Menschen, also das, was Aristoteles dann Pathos nennt, und auch die sogenannte Ethos-Kommunikation, das heißt eine Kommunikation, die eher auf so etwas wie Glaubwürdigkeit und Vertrauen aus ist. Also Ethos steht schlicht und einfach für die Haltung oder den Habitus des Redners, für das, was wir über den Redner zu wissen glauben, was immer auch Teil seiner Rede ist. Und Aristoteles bezeichnet eben Logos, Ethos und Pathos als gleichberechtigte Wirkungsmittel der Rede. Gut, jetzt kommt der große Sprung. Sie werden sich jetzt natürlich fragen, was hat das miteinander zu tun. Das werde ich dann im vierten Teil zu zeigen suchen. Zunächst einfach ein paar Worte zu dem, was postmarxistische politische Theorien sind. Also zunächst mal kann es einfach wörtlich nehmen. Es sind politische Theorien nach dem Ende des Marxismus. Also zeitlich, das wäre das Ende des Marxismus, also ganz grob vielleicht 89, teilweise natürlich auch schon früher, weil eine Enttäuschung von dem Stalinismus natürlich schon in den westlichen Marxismen in den 50er, 60er Jahren zu beobachten war. Gleichzeitig gab es aber bei vielen politischen Philosophen ein Bedürfnis, den emanzipatorischen Anspruch des Marxismus beizubehalten, ihn irgendwie weiterzuführen. Und mit den Teilen des Marxismus zu brechen, die eben problematisch waren, das war vor allem der geschichtsphilosophische Objektivismus, der Determinismus eines bestimmten Basisüberbaudenkens und so weiter. Das sollte in gewisser Weise verabschiedet werden. Was man allerdings festhalten wollte, war einfach das emanzipatorische Erkenntnisinteresse oder Ideal. Man suchte gerade nach 89 oder vielleicht schon Mitte der 80er Jahre, als sich der Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus abzuzeichnen begann, nach neuen argumentativen Ressourcen und griff einfach zunächst mal zurück auf die, ja, ich würde sagen, westlichen politischen Werte, Freiheit und Gleichheit, die man schlicht und einfach beim Wort zu nehmen und zu radikalisieren konnte. Und erhoffte dort eben ein neues Potenzial für einen solchen emanzipatorischen Prozess zu finden. Und insofern ist das, was man als Postmarxismus bezeichnet, zumindest teilweise synonym mit einer anderen Schulbezeichnung im weitesten Sinne, nämlich der eines Diskurses der radikalen Demokratie. Was heißt radikale Demokratie? Das heißt zunächst mal schlicht und einfach, dass wir das, was wir in unseren heutigen westlichen Ländern an Demokratie und Demokratisierung von gesellschaftlichen Prozessen erreicht haben, längst noch nicht alles sein kann, dass wir so noch unendlich viele Möglichkeiten haben, Demokratisierungsprozesse zu vertiefen und Partizipationsmöglichkeiten zu erhöhen. Um einfach ein paar Namen und Werke zu nennen, die sich im weitesten Sinne mit diesem postmarxistischen Feld oder dem radikaldemokratischen Feld verbinden. Das ist wirklich eher eine Art Familienähnlichkeit. Also wir dürfen das jetzt wirklich nicht als kohärenten Diskurs begreifen. Das ist ein ganz wichtiger Name, sicher Cornelius Castoriadis, der in den 70er Jahren das Buch Gesellschaft als imaginäre Institution geschrieben hat, das übrigens ganz stark ähnlich wie Arendt an die Antike anknüpft, an Aristoteles, an eine politische Philosophie, die Polis eben als Raum der kollektiven Selbstinstituierung einer Gemeinschaft interpretiert. Und genau das meint Castoriadis eben mit einer imaginären Institution, also das kollektive Imaginieren und Herbeiführen von Formen des Miteinanderlebens. Jemand, der sehr eng mit Castoriadis zusammengearbeitet hat, war Claude Lefort, der einerseits von Weber beeinflusst war, andererseits eben aus dieser postmarxistischen Tradition stammte, der zum ersten Mal so explizit von radikaler Demokratie in den 70er Jahren gesprochen hat. Ich werde gleich noch ein bisschen näher darauf eingehen. Dann natürlich Laclau und Mouffe mit ihrem Buch ins Deutsche übersetzt Hegemonie und radikale Demokratie aus den Mitte der 80er Jahre, praktisch namensgebend für diesen radikaldemokratischen Diskurs. Balibar kann man noch erwähnen, Jacques Rancière, teilweise auch Derrida mit Büchern wie Marx Gespenster oder Das Unvernehmen. Dann aber auch Autoren wie Badiou oder auch Žižek, die man zwar als Postmarxisten bezeichnen würde, aber sicherlich als Radikaldemokraten. Und zwar einfach deshalb, weil Badiou eine ganz klare große Skepsis gegenüber dem Konzept der Demokratie hat. Also zumindest dort wird, wenn man Badiou damit zurechnen wollte, dieses Feld dann ziemlich uneinheitlich, weil Badiou und dann später auch Žižek stärker, könnte sagen, den Revolutionstheoretiker Marx beerbt und das Politische sehr stark mit einem, könnte sagen, revolutionären Akt identifiziert und demokratische Aushandlungsprozesse eher problematisch findet oder davon ausgeht, dass die einfach schon zu sehr vom Kapitalismus infiltriert sind und dass wir also in einem Kapitalparlamentarismus leben, in dem die Demokratie also eigentlich nur noch eine Art ideologische Funktion erfüllt. Wenn man jetzt fragen sollte, was sind gemeinsame Nenner solcher postmarxistischen oder radikaldemokratischen Positionen, da könnte man zunächst mal auf eine bestimmte Zeitdiagnose hinweisen. Sie würden alle sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die, wie Crouch das heute sagt, postdemokratisch ist, also in der Demokratie nicht mehr wirklich gelebt wird, sondern nur noch eine Art Quietiv ist, also eine Art Beruhigungsmittel, also eine Art Inszenierung. Die wirklichen Entscheidungen werden stattdessen von undurchsichtigen Bürokratien, Entscheidungsnetzwerken, Lobbys und so weiter getroffen. Also wir leben an der Zeit der Entdemokratisierung und Entpolitisierung. Was dem entgegengehalten werden müsste, wäre dann eben eine Radikalisierung von Werten wie Freiheit und Gleichheit, wie das Balibar beispielsweise mit seinem Konzept der Égalité Liberté versucht. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, der gleich für den Bezug zur Rhetorik zentral wird, ist die Diagnose, dass die Mitte der Gesellschaft leer ist, wie Claude Lefort das sagt. Was meint er damit? Er sagt schlicht und einfach, wir haben eben keine souveräne Instanz mehr, die die Gesellschaft als Ganze steuern kann und auch keine Instanz, die die Gesellschaft als Ganze überblicken kann beziehungsweise für die Gesellschaft als Ganze einstehen kann. Niemand kann sich das mehr anmaßen. Man könnte das auch mit einer These von Luhmann verbinden, der gesagt hat, die Gesellschaft gibt es nicht, womit er einfach sagen will, niemand kann behaupten, eine adäquate Beschreibung der Gesamtgesellschaft zu liefern. Die haben einfach nur partikulare Perspektiven, partikulare Interessen, die miteinander in einem Konflikt stehen. Man könnte das auch, diese These der leeren Mitte mit Derrida auch so formulieren, dass man sagt, Demokratie bedeutet niemandes Souveränität. Also wir haben niemanden und nichts in dieser Welt, was ich gerechtfertigterweise absolut setzen kann. Also dieser leere Ort in der Mitte muss leer bleiben. Das ist regelrecht eine demokratische Forderung. Weiterhin bemühen sich alle diese Ansätze darum, nicht exklusiv oder nicht exkludierend zu sein. Also gerade im Zusammenhang mit Fragen nach Inländern und Ausländern, Migranten und so weiter. Grenzen gelten, nach Formulierung von Balibar, diesen Theoretikern in der Regel als undemokratische Bedingungen von Demokratie, die als solche selbst noch einmal demokratisiert werden müssen. Weiter entscheidend ist, dass Demokratie, und da ahnen Sie jetzt vielleicht auch schon eine gewisse Nähe zur Rhetorik, mehr ist als ein institutionelles Ensemble und mehr ist als eine Verfassung. Sie ist eine Performance, also eine Lebensform und gründet auch ganz stark in ihrer eigenen Performance. Und das heißt wiederum, dass Demokratie eben keine vorpolitischen Bedingungen ihrer Möglichkeit realisiert. Das heißt, wir können Demokratie weder in einem anthropologischen noch in einem theologischen oder gar metaphysischen oder vernunfttheoretischen Horizont verankern. Demokratie ist einfach eine Praxis, die in gewisser Weise ihren Zweck in sich selbst hat und nicht der Ausdruck irgendwelcher tiefer liegenden Menschenrechte oder Vernunftprinzipien. Was natürlich, wie Sie sich denken können, Demokratie auch von vornherein prekär und verwundbar macht. Weiterer wichtiger Punkt ist, dass all diese Autoren sagen würden, dass Demokratie eben gerade nicht auf Konsens zielt, wie das bei Deliberationstheorien immer wieder gesagt wird, sondern dass sie konflikthaft ist, dass es also um das Austragen von Antagonismen geht, wobei diese Antagonismen eben gerade keine gewaltsamen Konflikte sind, sondern es geht eigentlich immer um eine Gegnerschaft auf einer bestimmten Augenhöhe. Abschließend noch ein weiterer Punkt, der also von Derrida stammt, einfach die Idee, dass Demokratie im Kommen bleibt. Das heißt, wir können uns auf keinen jemals erreichten Stand von Demokratie ausruhen. Demokratie ist nie schon genug. Also wir können auch nicht absehen, welche Gestalt sie vielleicht in späteren Generationen mal haben kann und wird. Jetzt komme ich diese Frage, wie hängt jetzt diese Art von politischem Denken mit Rhetorik oder mit einer rhetorischen Weltsicht zusammen? Eine erste Möglichkeit der Begegnung habe ich ja schon angedeutet, nämlich die, man könnte sagen, die Betonung der Performance und des Nicht-Gegründetseins. Einen weiteren Punkt werde ich gleich als Autoimmunität bezeichnen. Das hat eben mit dieser Offenheit von Demokratie zu tun. Der dritte Punkt bezieht sich auf das Verhältnis von Konflikt und Antagonismus. Und der vierte Punkt auf sozusagen die symbolische Seite des Politischen. Also die Tatsache, dass wir jetzt im Raum des Politischen immer mit Diskursen, mit Bedeutungen und rhetorischen Figuren zu tun haben. Was bedeutet Akosmismus? Vielleicht seltsam klingendes Wort. Es bezieht sich schlicht und einfach auf den griechischen Kosmos, also Schmuck, Ordnung und Weltordnung. Und man kann sehen, dass ein bestimmtes Konzept des Kosmos in der frühen griechischen Philosophie Parmenides und Pythagoras sehr wichtig war. Also der Kosmos galt eben als harmonisch, als durch ein bestimmtes Prinzip stabilisiert, durch ein bestimmtes Sein in seinem Zentrum, das sich also in verschiedene Sphären emaniert. Also der Kosmos ist der Ausdruck ewiger, unwandelbarer Gesetze. Platon knüpft mit seiner Ideenlehre an Parmenides und Pythagoras an und entwirft eine Vision der Politik. Und das ist jetzt entscheidend, die darin besteht, zu versuchen, im Kosmos, also in der kosmischen Ordnung, eine Art Vorbild für den idealen Staat zu sehen. Also der Staat, die Politeia, reproduziert in gewisser Weise die Hierarchie dieses parmenideischen und pythagoreischen Kosmos, der eben von einem zentralen Prinzip regiert wird. Genauso ist es in gewisser Weise in der Politeia. Dort sind also diejenigen, die also Einsicht haben in diese kosmische Ordnung, auch diejenigen, die über das ideale Modell verfügen, um diese Politeia eben einzurichten. Und diese, könnte ich sagen, Begründung der politischen Philosophie bei Platon war sehr wegweisend für eine ganze Reihe weiterer späterer politischer Theorien bis in die Neuzeit hinein, die eigentlich immer politische Philosophie als Anleitung zur Herstellung einer idealen Gesellschaft vor dem Hintergrund eines theoretischen Idealentwurfs begriffen haben. Im Timaios bei Platon wird ganz explizit darauf hingewiesen, dass sich die, Zitat, politische Gesetzgebung gleich von Anfang an um die Weltordnung zu bemühen hat. Also es geht bei Platon in der politischen Philosophie darum, die gesellschaftliche Ordnung und Hierarchie in einer Weltordnung zu begründen und sie darin in gewisser Weise auch zu sanktionieren und damit natürlich eine bestimmte Form von gesellschaftlicher Ungleichheit zu legitimieren. Bei Gorgias, ein Gegenspieler des Sokrates, finden wir nun eine Art Gegenentwurf zu Parmenides und Pythagoras. Gorgias hat eine nicht erhaltene oder nur in Paraphrasen erhaltene Rede über das Nichtsein geschrieben, die entweder immer als bloße rhetorische Fingerübung interpretiert wird. Man sagt einfach, er würde dort bewusst absurde Thesen plädieren, um damit zu zeigen, wie mächtig die Rhetorik sein kann. Die andere Deutung wäre eben die, dass man sagt, dem Gorgias ginge es darum, eine radikal skeptische Position einzunehmen, wofür der Überlieferungskontext spricht, Sextus Empiricus. Was macht Gorgias in diesem Text? Also zu Beginn der Paraphrase bei Sextus heißt es, Gorgias etabliert drei Punkte der Reihe nach. Erstens, dass nichts ist. Zweitens, dass, wenn es ist, es dem Menschen nicht erfassbar ist. Und drittens, dass, wenn es erfassbar ist, man es wenigstens nicht aussprechend den Mitmenschen mitteilen könnte. Also zunächst klingt es eben so, dass er einfach sagt, es existiert nichts. Selbst wenn es etwas gäbe, könnten wir es nicht erfassen. Und selbst wenn wir es erfassen könnten, könnten wir es nicht anderen kommunizieren. Wenn man sich den Text genau anschaut, was ich jetzt hier natürlich nicht machen kann, sieht man allerdings, dass Gorgias das nicht als, könnte sagen, alltagsintuitive These vertritt oder nicht in diesem einfachen Sinn verstanden wissen will, dass das wirklich einfach nichts existiert, sondern es bezieht sich immer auf das Sein, von dem Parmenides spricht und auf das, was Parmenides aus dem Sein auszuschließen sucht, nämlich das Nichtsein. Das Nichtsein im Sinne des Neon ist nicht nur einfach eine bloße Verneinung des Seins, sondern es ist darüber hinaus etwas, also im Gegensatz zum Ukon, was nicht sein soll. Nicht sein soll, eben Werden, Vergänglichkeit, Differenz, all das wird von Parmenides und auch von Platon zumindest partiell pathologisiert oder in gewisser Weise in den Außenbereich des Kosmos verdrängt als bloße Sinnentäusche. Und genau das möchte Gorgias wiedergewinnen, also diesen Bereich des Nichtseins und ihn aufwerten. Es wird besonders deutlich an seiner Diskussion des dritten Punkts, nämlich der Rede. Da schreibt er, womit wir nämlich etwas anzeigen, ist die Rede. Die Rede aber ist das zugrunde liegende und seiende Nicht. Also zeigen wir nicht das Seiende unserer Mitmenschen an, sondern eine Rede, die etwas anderes ist als das zugrunde liegende. Also es ist in gewisser Weise sehr simpel. Gorgias will hier einfach sagen, naja, was machen wir mit unserer Rede? Also wenn wir jemanden ansprechen, jemandem etwas anzeigen, dann machen wir eben nichts anderes als reden. Die Rede, der Logos, ist eben von anderer Art als das Seiende und das Hypokämion, was der Welt vermeintlich zugrunde liegt. Es ist einfach ein Kosmos eigener Ordnung, der also gerade nicht darauf verpflichtet ist, einen vermeintlich höheren Kosmos abzubilden. Und genau deshalb, weil der Kosmos unvollständig ist, weil er mit Nichtsein durchs Jetzt ist, kann Rede eben, wie Gorgias dann weiter ausführt, wirksam sein. Also die Rede ist nicht darauf verpflichtet, in einem fertigen Kosmos, also einen fertigen Kosmos zu bestätigen in seinem So-Sein, sondern Rede verändert die Welt. Also sie ist selbst eine Kraft. Wenn man das mit einem Zeitphilosophen fassen wollte, Stanley Cavell, da könnte man sagen, die Philosophie bei Wittgenstein sieht eben genauso wie die antike Rhetorik, dass Sprache eine Art Netz ist, das in gewisser Weise über einen Abgrund gespannt ist, dass es eben gerade nicht möglich ist, Sprache auf bestimmte ihr vorausgehende Erklärungen oder einen ihr vorausliegenden Kosmos hin zu überschreiten oder sie von diesem Kosmos aus zu interpretieren. In ganz ähnlicher Weise wird nun im postmarxistischen Denken das Soziale beschrieben, also die oder auch die Welt des Diskursiven, also die Welt von menschlichen Bedeutungen. Also auch hier ist eben ganz entscheidend, dass gesagt wird, unsere Bedeutungsuniversen und unsere Lebenswelten sind eben in nichts gegründet als in ihrem Vollzug, also als in dem, dass wir es eben tun, dass wir miteinander interagieren. Also wir haben keine letzten Fundamente des Sozialen. Wir können auch das Soziale nicht transzendental philosophisch erklären im Sinne von zwei Ebenen. Also der Klauenhof schreiben, es gibt nicht zwei Ebenen, eine des Wesens und eine andere der Erscheinung, da es keine Möglichkeit gibt, einen letzten buchstäblichen Sinn zu fixieren, für den das Symbolische eine zweite und abgeleitete Ebene der Bedeutung wäre. Die Gesellschaft und die sozialen Agenten haben kein Wesen. Das ist ganz entscheidend. Weiterhin sprechen sie dann von einer negativen Essenz des Sozialen und eben davon, dass das Soziale das Ergebnis von Kämpfen, Kommunikationen und Aushandlungen ist, dass es aber nicht auf eine vorsoziale, wie auch immer ontologische, natürliche oder wie auch immer anders geartete Welt hin überschritten werden kann. Was ich vorhin schon angedeutet habe, also wenn man Demokratie als etwas begreift, was eben nicht Ausdruck vorgängiger Vernunft- oder Rechtsprinzipien ist, dann bedeutet das natürlich, dass Demokratie selbst sich immer wieder zur Disposition stellt oder dass das, was Demokratie ist und sein kann, selbst nur in demokratischen Prozessen ausgehandelt werden kann. Das war in gewisser Weise schon im Horizont der antiken Autoren so. Also schon bei Lysias findet sich eine Stelle, wo er eben sagt, dass in letzter Konsequenz selbst über die Demokratie demokratisch abgestimmt werden kann. Und das führt uns natürlich in Paradoxien, die wir aus der heutigen politischen Theorie kennen, dass Demokratien eben immer auch abgewählt werden können oder dass sich auf demokratischem Wege nicht demokratische Kräfte an die Macht bringen können. Wenn man sich die Verfassungsgeschichte des Aristoteles, die Athenaia Politeia, anschaut, dann kann man sehen, dass Aristoteles die Geschichte der verschiedenen Athener Erfassungsentwürfe als Demokratisierungsgeschichte liest, diese Demokratisierungsgeschichte als Fortschrittsgeschichte interpretiert. Die Zwischenphasen, in denen es dann immer wieder Tyrannen gab, allerdings nicht einfach nur pathologisiert, sondern darauf hinweist, dass es unter bestimmten Bedingungen, nämlich gerade dann, wenn Gefahr von außen droht, also wenn auf einmal die Perser vor der Tür stehen, durchaus sinnvoll sein kann, für einige Zeit sich wieder von diesen demokratischen Entscheidungsstrukturen zu verabschieden und einfach eine effizientere Entscheidungsstruktur zu etablieren. Das heißt, in der klassischen Demokratie war es durchaus Teil des Selbstverständnisses, dass Demokratie irgendwie nicht notwendig ist oder in gewisser Weise selbst kontingent bleibt. Derrida fasst das heute folgendermaßen, also eben als Autoimmunität von Demokratie. Er würde eben sagen, dass sich Demokratie nicht in Regeln und Statuen kodifizieren lässt, sondern nur über eine spezifische Form der Autoimmunität ansprechen lässt, über ein, wie er sagt, Recht auf Selbstkritik, das zu einer inneren Historizität der Demokratie führe. Innere Historizität bedeutet wiederum die Abwesenheit einer eigentümlichen Form, eines Eidos, einer definitiven Gestalt oder eines Wesens. Und das heißt eben, Demokratie ist nur dann Demokratie, wenn sie sich in gewisser Weise dem Risiko ihres eigenen Scheiterns exponiert. Was ja nicht heißt, dass es nicht auch bestimmte Mechanismen geben kann, die diesen Scheitern dann vorbeugen, aber es lässt sich eben nicht prinzipiell ausschließen. Kommen wir zum dritten Vergleichspunkt, zur dritten Vergleichsebene, der Konflikt. Also die klassische griechische Kultur war insgesamt eine Kultur des Konflikts, des Wettstreits, der schon im Kampf von Hektor und Achill, der Elias, seinen symbolischen Ausdruck findet. Auch das Verhältnis von Philosophie und Rhetorik kann man als Ausdruck eines solchen Wettstreites interpretieren. Es ging um eine bestimmte kulturelle Hegemonie, also es ging auch um Schüler und damit um Geld. Dieser Streit wurde allerdings von beiden Seiten grundsätzlich unterschiedlich angelegt und begriffen. Man kann sagen, dass die Philosophie eher darum bemüht war, den Streit mit der Rhetorik als einen theoretischen Streit anzusehen, also als einen Streit um Wahrheit und damit als einen Streit, der auch prinzipiell lösbar war. Und das bedeutet wiederum auch, dass die Philosophie sich immer schon auf der Seite der Lösung selbst gesehen hat, nämlich auf der Seite der Wahrheit. Die Rhetoriker haben den Streit mit der Philosophie dagegen eher als politischen Streit begriffen oder als Streit mit politischen Konsequenzen, den es eben als Streit auszuhalten gilt. Die Rhetoriker haben sich eher als Apologeten der bloßen Wahrscheinlichkeit gesehen, also des Eikos, und glaubten nicht, dass es eben möglich ist, auf menschliche Praxis von irgendwelchen überzeitlichen Prinzipien aus zuzugreifen. Besonders schön findet sich das bei Aristoteles immer wieder, diese Wendung, dass er eben sagt, also der Syllogismus hat eben in der Volksversammlung, im Gericht keinen Ort, weil die Praxis eben ein Bereich ist, in dem sich die Dinge anders verhalten können. Die Praxis ist eben kontingent und dort kommen wir eben mit letzten Wahrheiten und so weiter nicht weiter. Die haben auch ihren Ort, aber eben nicht in zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Und insofern glaubt Aristoteles nicht mehr an das, was auch Platon machte, nämlich an die Möglichkeit, ausgehend von irgendwelchen grundlegenden kosmischen Prinzipien eine Gemeinschaft vernünftig einrichten zu können. Also Aristoteles hat vielmehr, man könnte sagen, den Agon betont, also die Konflikthaftigkeit und Perspektivität, die wechselseitige Entzogenheit der Menschen, die eben miteinander ihre Lebensangelegenheiten aushandeln. Gut, jetzt nicht mehr im Detail auf darauf ein, dass die Rhetoriker eben eine, man könnte sagen, konfliktfreudige Position vertreten haben, dass sie immer wieder gesagt haben, dass es zu allen Dingen zwei sich widerstreitende Meinungen gibt. Ohne das würde sich das Ding als solches gar nicht konturieren. Also die Multiperspektivität war eben für die Rhetorik entscheidend. Ich gehe jetzt ganz kurz noch darauf ein, dass vor diesem Hintergrund, den ich jetzt angedeutet habe, Protagonisten des radikaldemokratischen Denkens selbst eine bestimmte Nähe zur klassischen Rhetorik gesehen haben. Also bei Chantal Mouffe ist das zum Beispiel deutlich, also wenn sie über Subjekte spricht, dann weist sie eben darauf hin, dass Subjekte eben in gewisser Weise nie einfach nur Mitglieder einer Gemeinschaft sind und nie, also ich könnte sagen, nur von einem bestimmten Deutungshorizont in ihrem Handeln bestimmt werden, sondern dass jedes Objekt im Grunde die Bühne ist für den Konflikt sich widerstreitender Deutungen von Welt und dass von daher natürlich auch ein Subjekt nie vollständig unter eine bestimmte symbolische Ordnung unterworfen oder einer symbolischen Ordnung unterworfen werden kann. Bei Ernesto Laclau ist es so, dass er ganz explizit sagt, dass man könnte sagen, der Raum der Bedeutung, in dem wir uns bewegen, die Lebenswelt eben tropologisch verfasst ist. Also dass das der Begriff des Diskurses vielleicht sogar gar nicht so geeignet ist, um die symbolische Welt, in der wir leben, zu beschreiben, weil der Diskurs noch eine zu große Homogenität suggeriert. Also ich zitiere Laclau mal, er schreibt, die menschliche Praxis ist tropological in as much as the displacement is not governed by any necessary logic dictated by what is being displaced, and cataclysmical in as much as the entities constituted through the displacement do not have any literal meaning outside the very displacements from which they emerge. This is why I prefer to speak of the social organized as a rhetorical space. Hier meint er jetzt mit rhetorical space eben einen Ort, ich würde sagen, der Tropen, der Figuren, der ständigen Bedeutungswandel, also das Soziale ist eben eine Welt, in der keine Bedeutung ein für alle Mal feststeht, sondern jede Bedeutung immer umkämpft ist und jede Bedeutung sich immer auch ändern kann. Ich komme damit ganz kurz noch zu meinem letzten Punkt, zu dem, was jetzt aus dieser Zusammenführung von Rhetorik und Postmarxismus für eine Pragmatik folgen kann. Also um nochmal an Castoriadis anzuknüpfen, könnte man sagen, dass aus der Perspektive einer rhetorisch informierten Pragmatik unsere Rede, also unsere Äußerungen, nicht einfach nur durch ein bestimmtes Regelsystem instituiert sind, sondern dass sie immer auch instituieren. Das heißt, die Performance wirkt immer auch auf die Kompetenz zurück. Also wir werden zwar bestimmt von Diskursregeln, von allen möglichen Mechanismen, aber diese Bestimmung ist nie eine absolute. Die Regeln, denen wir folgen, sind immer auch Regeln, die wir im Befolgen transformieren können, denn sonst wäre Sprechen ein bloßes Operieren und uns eben kein Handeln. Man könnte es mit Wittgenstein zusammenbringen, also den man auch, das hat zumindest Stanley Cavell vorgeschlagen, in dieser Weise politisch lesen kann. Wittgensteins Vision der Sprache besteht für Cavell darin, dass jede Lebensform und jeder dieser Form generierende Begriff unbegrenzt oft eingesetzt werden kann und über unendliche Projektionsrichtungen verfügt. Das ist einfach eine Zusammenfassung der Gebrauchstheorie der Bedeutung. Also jeder Begriff kann halt beliebig in Sprachspiele verpflanzt werden und bekommt dort immer eine andere Bedeutung. Das Phänomen, das sich als Projektion eines Wortes, gemeint ist eine Verwendung in unterschiedlichen Sprachspielen, bezeichne, beschreibt das Sprachfaktum, das man gelegentlich registriert, wenn man sagt, die ganze Sprache ist metaphorisch. So, Cavell würde eben Wittgensteins Gebrauchstheorie als letztlich rhetorische Sprachtheorie interpretieren, die uns eben auch sagt, dass es keine eigentlichen Bedeutungen gibt, keine natürlichen Bedeutungen, sondern dass Bedeutungen immer aus einer bestimmten Weise des Gebrauchs hervorgehen, dass sie insofern natürlich auch reversibel sind, dass Sprache immer auch in unterschiedlicher Weise angeeignet werden kann. Und wir kennen natürlich mehrere Versuche aus der Philosophie der jüngeren Vergangenheit, das eben politisch auszubuchstabieren oder daraus eine politische Konsequenz zu ziehen. Ganz prominent, ich denke, brauche ich jetzt hier nicht drauf eingehen, das Butlers Konzept der kataklysmischen Resignifikation, also die These, dass eben eine diffamierende, rassistische oder sexistische Hasssprache immer auch von denen, die Opfer dieser Sprache werden, in einer gegenläufigen Weise umdefiniert werden kann. In jüngster Zeit hat sich Foucault eben mit Bezug auf die antike rhetorische Tradition ganz intensiv mit dem Konzept der Paesia beschäftigt, also in seinen beiden letzten Vorlesungen Mitte der 80er Jahre. Da geht es eben darum, zu zeigen, dass es in der Antike ein bestimmtes Konzept eines gegenhegemonialen Sprechens gab, also eines Wahrsprechens, eines die Wahrheitssagens aus einer subalternen Position heraus, das in gewisser Weise den Machthabenden entblößt und bloßstellt, ein Sprechen, das immer riskant ist. Also Foucault geht hier vor allem auf Euripides ein, also auf den Ion des Euripides, in dem eben Szenen eines solchen paisiastischen Sprechens vorgestellt werden. Ein weiteres wichtiges Konzept ist das der Wortergreifung, im französischen Grande Parole, also das uns auch Foucault verwendet für seine Poesie, ein Konzept, das sowohl von Desserteaux, Nancy und Rancière aufgegriffen wurde. Desserteaux hat 68 ein Buch dazu geschrieben, das ist leider nicht ins Deutsche übersetzt, aber schon ins Englische, unter dem Titel The Capture of Speech. Und da geht es schlicht und einfach darum, dass er eben sagen will, 68 war vor allem, könnte sagen, eine Revolution der Sprache, eine Revolution der diskursiven Ordnung, was dort befreit wurde, so wie 1789 eben die Gefangenen der Bastille befreit wurden, war die Sprache, die eben zu dieser Zeit in den Universitäten gefangen war, das heißt bei den Experten, also bei denjenigen, die in legitimer Weise sich zu bestimmten politischen Fragen äußern durften. Und Desserteaux untersucht in diesem ganzen Buch konsequent die 68er-Ereignisse als Akt einer Wortergreifung. Vielleicht gehe ich abschließend noch ganz kurz, weil das besonders prägnant ist, auf Rancière ein, der diese Idee der Wortbegreifung aufnimmt, wahrscheinlich von Desserteaux, und sie mit einem emphatischen Verständnis des Politischen verbindet. Rancière will sagen, das Politische beginnt eigentlich immer erst dort, wo diejenigen, die keine Sprache haben, also die Anteilslosen, die Barbaren, die Idioten, wie auch immer man sie nennen will, die eben als nicht sprachfähig gelten, wo es denen eben gelingt, sich Gehör zu verschaffen, ohne sich einfach den Regeln der etablierten Diskurse, den etablierten Spielregeln zu unterwerfen. Also erst dort beginnt für Rancière etwas genuin Politisches. Und er sagt, dass politische Ereignisse in diesem Sinne immer mit einem Zitat Exzess der Wörter in der spezifischen Verschiebung des Sagens verbunden sind. Eine Aneignung außerhalb der Wahrheit des Wortes des anderen, gemeint sind eben Formen der Souveränität, des heiligen Textes und so weiter, die es auf andere Weise bezeichnen lässt. Also im Grunde eine Politik der Sprache, die sich ganz stark dem wehrt, was Butler als kataphästische Resignifikation beschreibt und was eben erst möglich ist, wenn man Sprache in gewisser Weise rhetorisch begreift, nämlich als etwas, was irgendwie unordentlich bleibt, was nie ganz rationalisiert werden kann, was eben nie ganz in der Realisierung vermeintlich transzendentaler Möglichkeitsbedingungen aufgeht. Daher denke ich eben, dass es in der Art und Weise, wie wir Sprache und sprachliches Handeln konzipieren, eine ganze Reihe von Vorentscheidungen in Bezug auf die Möglichkeit politischer Ereignisse geben könnte. Also eine klassische Sprachpragmatik, wie es Searle schreibt, würde uns einfach die Wahrnehmung solcher Ereignisse gar nicht erlauben und einfach nur dazu beitragen, dass das etablierte Diskurse sich eben weiter reproduzieren. Searle geht ja sogar so weit, dass er von ihm unterschiedlichen Sprechabtypen einen kulturübergreifenden und transhistorischen Geltungsanspruch zuweist.
Das waren die philosophischen Brocken. Heute stand auf dem Programm ein Vortrag von Andreas Hetzel mit dem Titel Die Politik der Rhetorik zum Verhältnis von klassischer Rhetorik und postmarxistischen politischen Theorien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.